hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode Kaffeestuhle Gin mit mir, Anna und
Imke.
Hallo.
Ey, 10 Episoden, wie cool sind wir denn bitte?
Ja, krass.
Und das seit Mitte April.
Wir sind ganz schön gut.
Wir sind echt total diszipliniert, muss ich mal sagen.
Ich muss aber vor allen Dingen auch sagen, es macht sau viel Spaß.
Ja, das finde ich auch. Und man kann das so gut, weil es da jetzt auch nicht so zeitaufwendig ist, so eine Folge aufzunehmen, kann man das so gut irgendwie in den Alltag integrieren.
Ja, also eigentlich ist es schon auch ein bisschen so, als würden wir uns einfach so verabreden und uns mal über was unterhalten. Also so, also halt reden mit Stundenplan. So
genau, und mit Themenvorgaben.
Ja, und mit Aufnehmen. Aber eigentlich sind das ja auch alles Sachen, über die wir wahrscheinlich, also entweder schon gesprochen haben oder also ohnehin drüber sprechen würden miteinander.
Ja, absolut. Mein Lieblingswort.
So, absolut.
Wollen wir mal verraten, worüber wir heute reden wollen?
Ja, endlich. Wir haben es ja schon irgendwie mehrfach angekündigt und es wurde auch schon in den Kommentaren auf Instagram mehrfach dafür gevotet. Wir möchten über das Fluchen reden.
Genau, dieses nette Miteinander oder nicht so nette Miteinander vielmehr, was man so im Alltag manchmal hat. Gerade in Berlin habe ich das Gefühl.
Ja, das fragt man. Man sagt das ja immer, ne? Es ist ja so eins der Vorurteile gegenüber den Berlinern. Die Berliner sind unfreundlich und pampig und kodderig und so im Umgang miteinander. Ist das so? Da können wir auch mal heute drüber reden, ob das überhaupt stimmt. Also diese regionalen Zuschreibungen, ne? So, keine Ahnung.
Ja, da würde mich auch Feedback mal von den Hörern interessieren, wie sie das so in ihrer eigenen Stadt empfinden oder ob sie das in anderen Städten, die sie besucht haben, anders empfunden haben, vor allen Dingen in Berlin. Also mir ist es bisher richtig massiv aufgefallen, eigentlich in 2 Städten in Deutschland, in Berlin und in München.
Ja, da,
also
in München, München ist
eigentlich
auch so?
Noch mehr.
Interessant.
Also da so diese Biergarten-Kellnerin, die sind so unfreundlich manchmal. Also die haben so richtig so eine Kodderschnauze.
Was ist da los bei euch in München?
Ja,
das sagt man ja auch. Also zum Beispiel Köln gilt ja als eine sehr freundliche Stadt. Und ich als Rheinländerin und großer Fan kann ja nur sagen, ja, ist so. Also die Menschen sind schon irgendwie offener und vielleicht auch ein bisschen zugänglicher auf den ersten Blick, so im Rheinland generell. Aber wenn du in Köln in eine der Kölsch-Kneipen gehst, also richtig in die Brauereien, zu Früh oder zu, ne, was ist die ganzen Kölsch-Sorten, die es gibt. Und dann kommt der Köbis. Und der Köbis ist der, der das Kölsch serviert. Da musst du dich auch warm anziehen. Der ist ja nicht so. Das ist kein Typ, mit dem du jetzt irgendwie locker, sondern das ist ein strenger Bier
Meister-Dompteur.
Genau. Also so da, Kürbisse sind, aber das ist, liegt in der Kultur
Kürbis, offensichtlich. Kürbis, was heißt denn das?
Kürbis ist der Köbes, also K-Ö-B-E-S. Das ist derjenige, der den Bierausschank macht oder wie auch immer. Hm. Also es geht um Kölsch tatsächlich. Also natürlich nicht um Pilz und schon gar nicht um Alt.
Schon klar.
Genau.
Ja, also ich komme ja aus Ostfriesland und ich bin da zwar nicht aufgewachsen, aber geboren und hatte immer viel in Ostfriesland zu tun, weil meine Familie da lebte. Und da sind die ja alle so nett. Also man sagt ihnen zwar nach, dass sie alle so ein bisschen einsilbig sind, aber die haben irgendwie so einen ganz besonderen Humor. Und die sind alle so, dadurch, die Sprache klingt auch so niedlich. So ein bisschen wie das Holländische, weil die immer noch ein Tje und ein K hinten überall dran machen. Und,
sag mal was.
Ich kann ja kein Platt richtig, das ist ja so doof.
Naja, aber so einen Satz.
Nee, das hätte ich mir vorher zurechtlegen müssen.
Ja, du hast jetzt noch, ich frage dich nachher nochmal.
Ja, genau, ich werde das in meinem Hinterkopf mal bewegen. Nee, also ich habe leider nie richtig Plattdeutsch gelernt. Ich kann das total gut verstehen, aber ich kann es leider nicht selber sprechen. Mhm. Ich tue immer so, aber es ist...
Ja, also für mich beeindruckst du damit immer sehr. Ich hoffe dir das
voll ab. Obwohl, ich weiß, eine Formulierung, die fand ich echt süß. Ich habe nämlich mal in der 5. Klasse an einem plattdeutschen Lesewettbewerb, Vorlesewettbewerb teilgenommen. Und die Geschichte, die ich vorgelesen habe, die kann ich fast noch immer auswendig, die heißt Sitzen geblieben, Sittenbleven. Und da gibt es die Stelle, wo er verzweifelt schluchzt, der Junge, der sitzen bleibt. Und das heißt, hey, snückerte vertwiefelt.
Oh, snückerte, das war echt snückerte ein süßes Wort.
Das sehr war niedlich. Echt süß.
Ja, kann man auf Plattdeutsch fluchen? Geht bestimmt. Wie hört sich das an?
Herr Jesus, nee. Hat mein Opa immer gesagt.
Siehst du?
Herr Jesus, nein. Ne?
Ja.
Herr Jesus, nee. Sapi Arabi. Gerollt im R.
Sehr schön.
Aber es klingt trotzdem irgendwie so liebenswert.
Ja, es klingt nicht wie wenn du in Berlin, wenn dir in Berlin ein Fahrradfahrer fast den Spiegel abgefahren hat, dir dann noch auf die Windschutzscheibe rotzt und sagt, mach Platz, du blöde Fotze. So klingt es nicht.
Also ich werde nie unseren ersten Schultag vergessen, nachdem wir hier gerade hergezogen waren. Unseren ist gut, der erste Schultag meiner Tochter, meiner Großen. Da sind wir dann morgens mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und sie war bisher wirklich nur in so einem Suburb in Kalifornien, wo die Straßen ungefähr 8-mal so breit sind wie hier und alle 2 Stunden nur ein Auto vorbeikommt. Da war sie bisher Fahrrad gefahren und musste dann also die Schönhauser Allee auf dem Fahrrad runterfahren. Und dann hat sie echt ziemlich so mittig diesen Fahrradweg genutzt, recht langsam. Und bei jeder Querstraße hat sie erstmal angehalten, aus lauter Angst, dass da vielleicht jemand kommen könnte. Und dann überholte uns plötzlich von hinten ein Fahrradkurier. Mhm. Und ich hatte hinten auf dem Gepäckträger Mia im Kindersitz. Und dann hat er mit seiner Hand gegen den Kindersitz, gegen die Rückenlehne von dem Kindersitz geschlagen, so im Vorbeifahren. Und hat total laut Arschloch gebrüllt. Woraufhin erstmal beide Kinder in Tränen ausgebrochen sind.
Zu Recht.
Weißt du, gerade so aus dem weichgespülten Amerika, wo ja Schimpfwörter komplett verboten sind.
Das ist auch interessant, ne? Wie das kulturell verschieden ist.
Ja, und das war echt so ein Aufwachmoment für die, glaube ich.
Ja, ich finde das auch wirklich, ich bin ja kein, also ich fluche ja durchaus gerne, weil ich tatsächlich für mich selbst auch der Überzeugung bin, das ist das bessere Ventil als irgendwas anderes. Und ich habe auch... Ich kann bestimmte Kraftausdrücke ganz gut leiden. Sagen wir es mal so. Ich bin mit dem Opa groß geworden, der auch immer sehr knackig geflucht hat. Und auch meine Mutter, der das gar nicht bewusst war, die immer behauptet hat, sie würde gar keine Kraftausdrücke benutzen. Und wir haben dann immer gelacht, ne, weil die dann zu uns gesagt hat, ihr seid nicht immer so reden. Und so, wenn wir uns gestritten haben oder so, meine Geschwister und ich. Und dann haben wir sie immer darauf hingewiesen, dass sie die Quelle ist für diese ganzen fantastischen Schimpfwörter. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt so bestimmte Kraftausdrücke, die finde ich wirklich, ich möchte sagen, durchaus haben die auf mich so eine reinigende Wirkung. Also wenn mir irgendwas, ne, also Scheiße ist zum Beispiel sowas, sage ich recht häufig. Also ich wenn mir auch. Sowas, wenn mir so ein Unglück passiert, also oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich mache einen Kühlschrank auf, mir fällt die Milch entgegen, batsch, so. Das ja, ist klar. Ein Scheiße-Moment. Natürlich. Einfach. Solche Sachen. Aber ich finde es einen großen Unterschied, ob ich einen Kraftausdruck benutze, um mich selber zu entladen oder ob ich jemand anderen beschimpfe.
Ja.
Und das, finde ich, ist wirklich was, da habe ich erstens habe ich da eine totale Hemmung selber, zumindest wenn der andere mich hört.
Das also kann, so. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht daran erinnern, dass ich andere Leute, also wirklich von Angesicht zu Angesicht, mit sowas beschimpft hätte. Ich mache das nur beim Autofahren.
Ja, genau, wenn die Scheiben zu sind. Ja, absolut. Und da sind meine Kinder immer ganz entsetzt. Also jetzt nicht mehr, aber als sie kleiner waren, inzwischen kennen die das ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich da in meiner Wortauswahl, wie ich dann die Menschen bezeichne, die mich jetzt irgendwie gerade ärgern um mich rum, auch immer noch wahrscheinlich ziemlich gemäßigt bin. Ich sage dann Drecksack. Vollidiot, sage ich oft. Arschgeige. Ich finde, Arschgeige geht auch noch. Das ist nicht Arschloch.
Das finde ich nochmal was anderes. Alles noch so mit so einem Augenzwinkern.
Ja, genau. Aber ey, Leute, die andere auf offener Straße als blöde Fotze bezeichnen, das ist ein Wort, das würde ich nie zu... Also es würde mir überhaupt nicht einfallen.
Finde ich auch echt ekelhaft.
Und das ist sowas, wo ich dann immer denke...
Habe ich aber schon gesagt bekommen.
Ja, ich auch. Schon oft. Mhm. Also regelmäßig, wo ich auch denke, so, man seid ja eigentlich alle komplett von Sinnen. Was ist denn da los? Wieso haben die Leute überhaupt gar keine Hemmung? Also ich verstehe das. Wir hatten einmal eine Situation, da hatten wir hier noch eine Baustelle und ich guckte aus dem Fenster und sah, wie vor meinem Küchenfenster sozusagen eine Gruppe, ich weiß nicht, Bauleitung oder wer das war, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ein Typ dabei von irgendeinem Gewerk, der da irgendwas erklärt hat. Und die stehen also mitten auf der Straße, zeigen auf die Baustelle und es war ein Riesenkrach, weil gearbeitet wurde und haben nicht gehört, dass von hinten rückwärts ein LKW auf sie zugefahren ist. Zwar im Schritttempo, aber trotzdem. Ich sah das, der LKW näherte sich und der LKW-Fahrer hat die auch nicht gesehen. Die waren so mittig,
oh Gott,
dass der die nicht im Rückspiegel gesehen hat. Und dann ist irgendwie irgendeiner von den anderen Leuten da, die da gearbeitet haben auf der Baustelle, hat das gesehen, ist auf die zugesprungen und hat diesen Typen, der da mitten vorstand, sozusagen zur Seite geworfen, ne? Weil der hätte den überfahren. Und der ist dann hingerannt, hat diese Tür von dem Führerhäuschen aufgerissen, hat von dem LKW, hat den Typen da fast vermöbelt, hat den also aus dem, weil der sich so, also das war offensichtlich, dass der sich so erschreckt hatte, der ja. so eine Angst bekam in der Situation, dass der da die Kontrolle verloren hat. Und dann bin ich raus und habe gesagt, hören Sie auf den Mann, also weil ich dachte, der verkloppt den jetzt hier vor mir. Ja. Vor meinem Küchenfenster, ich glaube auch mit Baby auf dem Arm war ich da. Ich glaube, mein Sohn war da, ein Baby. Ja, ja, kommt hin. Und dann bin ich irgendwie hin und dann hat er mich auch angeschrien. Ne? Der hat mich nämlich dann auch als blöde Fotze bezeichnet. Jetzt habe ich ja schon dreimal gesagt, mir ist ganz komisch.
Wir müssen gleich so ein bisschen Sakrotan ja, über den...
Ich muss mir gleich mein Gehirn desinfizieren. Und
wir können das ja nachträglich wegpiepen.
Das ist
so
ja
wie das in Amerika genau. im Fernsehen war.
Du blöde... genau. Nee, und dann habe ich zu dem gesagt, also weil so klar war, was mit dem los war, ne, dann habe ich gesagt, ich habe das gesehen, der Mann, das war ein Unfall, also oder es wäre einer gewesen. Ich dachte, ich verstehe, dass Sie sich aufregen, aber jetzt ist, es muss jetzt auch zu Ende sein an der Stelle, ne, der hat das nicht mit Absicht gemacht. Und der hat dann später nochmal bei mir geklingelt und sich entschuldigt, ja, als er sich ja wieder beruhigt hatte.
Hat ja dann Format.
Absolut, also das war aber auch, also es war wirklich eine krasse Situation. Gott. Ich meine, der wäre tot gewesen jetzt mal, ohne Scheiß.
Oh, was für ein Albtraum, stell dir mal vor, das hättest du sehen müssen.
Oh. Ja, das wäre auch furchtbar
gewesen. Also ich meine, für den Überfahrenen wäre es auch blöd gewesen, mhm. aber für dich auch nicht.
Ja, schön. Das stimmt. Aber sag mal so, in so einer Situation kann ich irgendwie noch verstehen oder nachvollziehen, wieso die Leute so die Kontenance verlieren. Ne? Mhm. Aber wieso ich zum Beispiel, und das sind ja so eher die Alltagssituationen, keine Ahnung, die Supermarktkasse, hier Einfädelverkehr, der nicht funktioniert, irgendein Fahrradfahrer, der dann da vielleicht noch dazwischen, also so typische, ich finde Verkehr, Straßenverkehr ist eine klassische Situation, mhm. aber eben auch so Service-Situationen.
Ja, genau. Also ich, das ist dann auch manchmal gar nicht Fluchen unbedingt, was einem da passiert, also dass man angemotzt mhm. wird mit richtigen, harten Wörtern, mhm. sondern dann einfach nur so eine unfreundliche, ruppiger Umgangsart. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einkaufen war und dann war da gerade eine Verkäuferin dabei, die Kühlschränke neu zu bestücken mit irgendwas. Und ich musste genau an dieses Fach, in das sie gerade was einräumte. Und dann habe ich kurz neben ihr gestanden und habe nochmal auf mein Handy geguckt und die Einkaufsliste durchgeguckt und jetzt nicht irgendwie so mit klippendem Fuß, so nach dem Motto, beeil dich mal. Und dann schockt die mich plötzlich von der Seite an. Wollen Sie hier ran? Sagen Sie doch was! So. Und ich so, Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich dachte, ich warte kurz, bis Sie fertig sind. Sie brauchen mich ja jetzt hier nicht gleich so anzuschocken. Mhm. Und dann meinte sie, ich habe Sie überhaupt nicht angeschockt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also sorry, aber freundlich ist was anderes. Mhm. Aber inzwischen, das ist auch so eine Sache, finde ich, je älter man ist, desto eher traut man sich dann auch mal was zu erwidern. Zu sagen.
Das stimmt.
Weil früher, also ich sehe das auch bei meinen Töchtern, die ziehen dann verunsichert den Schwanz ein und gehen weg. Mm. Und ich sag jetzt schon auch mal, wenn irgendwas gar nicht geht oder ich das blöd finde.
Ja, ja. Ich hatte die Situation jetzt gerade vor letzte Woche. Da habe ich meine Kinder abgeholt und es ist natürlich der Klassiker, auf den alle warten, dass jemand mit dem Auto vor der Schule vorfährt und die Kinder abholt und den Verkehr aufhält und so weiter. Und ich mache das normalerweise nicht. Aber wir fuhren zum Reiten und wir waren knapp in der Zeit, also musste ich die einsammeln. Und normalerweise fahre ich immer an der Schule vorbei, einmal um die Ecke in die Seitenstraße und da steigen die ein. Und ich fahre auf dieser Straße sozusagen, an der die Schule liegt, lang und sehe schon von Weitem meine kleine Tochter heulend und winkend am Straßenrand stehen und komme näher und sehe, die blutet, ja, irgendwie im Gesicht. Also, was habe ich gemacht? Bin natürlich rechts rangefahren.
Ja.
Hinter mir gehupe, weil da ist absolutes Halteverbot. Es ist jetzt nicht so, als wäre die Straße besonders schmal. Da sind zwei Spuren. Da kann man wunderbar auch dran vorbeifahren.
Und
aber
jeder
nein.
Lieferant hält da in zwei
Jeder Lieferant, Reihe. Jeder DHL-Mann. Und ab 18 Uhr darf man da sogar parken. Also es ist jetzt nicht so. Naja, ich also rechts rangefahren, gehalten. Das Kind war also gerade in dem Moment, bevor ich kam, da aufs Gesicht gefallen tatsächlich. Es war jetzt nicht dramatisch, aber die hatte sich erschreckt. Und es war Blut und der große Bruder hatte sich auch erschreckt und hatte immer gesagt, ich habe schon meine Trinkflasche darüber gekippt, um das abzuwaschen und so. Der war schon ganz fertig mit stellvertretend aufgelöst. Und dann habe ich gerade diese Kinder eingeladen, hält neben mir so eine Trulla, macht das Fenster runter und guckt mich schon mit so einem Lehrerinnenblick an. Und sagt so, also Sie wissen schon, die sind im absoluten Halteverbot, die dürfen ja nicht halten, ne, 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 und so. Da war ich so, da habe ich gedacht, ich hau die gleich. Ne?
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich habe hier ein verunglücktes Kind eingeladen. Vielen Dank für die Belehrung. Ne? Und habe dann irgendwie, und habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, blöde Kuh gesagt. Ich glaube, ich habe aber eben, während ich die Scheibe wieder hochgemacht habe. Aber ich dachte echt, also weißt du, die Leute sich auch immer so berufen fühlen.
Das.
Einen dann so zu, also weißt du, alle Sheriffs, es sind genau, alle verhinderte
Ordnungsamtsmitarbeiter,
aber selber, für sie selber gelten solche Regeln natürlich
nein,
nicht.
Nein, da kann man dann auch mal eine Ausnahme machen.
Alter Falter, ey, da hätte ich so, da war ich sofort auf 180. Also ich war eh aufgeregt, weil ich erstmal gucken musste, ob dem Kind ein Zahn fehlt und sowas alles, was man dann in so einer Situation irgendwie durchspielt im Kopf. Und außerdem habe ich natürlich auch gesehen, dass ich war weder jetzt ein schlimmes Hindernis noch eine Gefahr für irgendjemand oder was. Ich stand da einfach. Und dann kam die. Und die kam mir natürlich dann gerade recht. Ne?
Ja, genau.
Das war natürlich so eine Situation, wo ich eh schon irgendwie hochgefahren war. Und dann, ich hoffe, die überlegt sich das dreimal, bevor sie das nächste Mal jemanden mit ihrem Fräulein Rottenmeier-Blick
kommt. Also da bin ich auch echt allergisch bei so belehrenden Geschichten. Das machen auch manchmal gerne Kellner. Die dann einem erstmal erklären, wie der Laden läuft.
Ja, das stimmt.
Dann würde ich dann immer am liebsten schon gleich wieder gehen. Da habe ich dann gar keinen Bock mehr, da irgendwas zu bestellen.
Wir hatten das jetzt. Ich war gerade am Montagabend mit zwei Freundinnen im The Grand hier in Berlin, was ein total netter Laden ist. Und die sind da immer sehr freundlich, muss ich sagen. Also die Bedienungen da sind immer, sowohl in der Bar als auch in dem Restaurant und so, sind eigentlich immer super. Und die war auch sehr nett und brachte uns zu unserem Tisch. Und wir warteten noch auf die dritte. Wir waren zu zweit. Und dann sagt die, wollen Sie vielleicht schon ein Aperitif? Und wir waren noch so beim Überlegen. Und dann sagt sie, ja, wir haben heute einen ganz tollen, keine Ahnung, Tagesdrink, bla bla. Und fängt an zu erzählen, was das ist. Und dann war sie fertig. Das war auch irgendwie was Aufwendiges mit Gedöns drin, was weiß ich. Und dann kam und Gin und Und ich hatte aber so ein bisschen Kopfweh. Und dann habe ich gesagt, ach nee, ich glaube, das ist mir zu aufregend. Und dann sagt meine Freundin, nee, ich bin gar nicht so auf Alkohol oder was sie gesagt hat aus heute Abend. Und dann sagt die ganz patzig, ja, das hätten sie mir auch gleich sagen können, dann hätte ich ihnen das jetzt nicht alles erzählen müssen.
Oh.
Dann dachte ich auch so, hä, was denn jetzt? Also so, woher soll ich denn wissen, was kommt? Also hätte ja auch sein können, sie sagt, das gibt's auch als alkoholfrei oder was weiß ich.
Sowas passiert dir nur in Deutschland, habe ich das Gefühl.
Ja, wahrscheinlich.
Obwohl, wo die Kellner auch extremst unfreundlich waren, war Paris.
Ja, ja.
Also da haben wir auch, wir haben dann nur noch gelacht irgendwann. Das ist aber auch so ein Image, was die pflegen.
Ja,
ne?
Das stimmt, das Gefühl hat man.
Das ist irgendwie, glaube ich, so angesagt bei denen. Aber in Amerika da zum Beispiel, also das war für mich wirklich ein Kulturschock, als wir hier zurückkamen, wie unfreundlich die hier im Servicebereich sind, in Geschäften, in der Gastronomie. Das ist wirklich...
Ja, dass man reinkommt und denkt, man muss sich entschuldigen dafür, dass man da ist.
Ja, so, sorry, darf ich mal kurz Ihr Gespräch mit Ihrer Kollegin unterbrechen?
Ganz
ich will nur ganz kurz was fragen. Also nie werde ich vergessen, als ich die Kinder aus der Schule abgeholt habe hier in unserem ersten Sommer, da war so ein kleiner Eisladen in der Linienstraße und der hatte auch eine italienische Espressomaschine hinten drin stehen. Und dann sind wir immer nach dem Kita-Schulabholding, lag das auf unserem Nachhauseweg und dann habe ich den Mädels da meistens eine Kugel Eis spendiert. Und dann war so ein Tag, da war ich so hundemüde und dann habe ich gesehen, ach guck, die haben ja auch eine Espressomaschine.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, und dann hätte ich gerne noch einen Espresso. Und dann sagt die Trulla zu mir, nee, sorry, aber das wird mir jetzt echt zu viel. So, was? Ich musste echt total lachen, weil ich das total absurd fand.
Ja, es ist auch absurd. Es ist total absurd. Also und vor allen Dingen, ich habe ja lange auch selber in Jobs gearbeitet, die servicebezogen waren. Ich habe ganz lange in der Buchhandlung zum Beispiel gearbeitet, wo man einfach immer mit Leuten zu tun hat. Es gibt so viele Vollidioten, die draußen rumlaufen. Die kommen schon zur Tür rein und wollen stänkern. Das ist so, ja. Ich glaube, dass wenn du in so einem Job bist, dann erlebst du das ständig. Aber, also das ist halt trotzdem kein Grund, selber irgendwie aus der Rolle zu fallen, ne? Also ich meine, selbst bei allem Verständnis, das ich habe für, ich kann es ja nicht ändern, dass die Leute scheiß Jobs haben. Was soll ich denn jetzt machen? Also weißt du, denen erstmal das Händchen halten und irgendwie erstmal 10 Minuten Herz ausschütten oder was, bevor ich frage, wo die Sojamilch ist oder keine Ahnung was, das ist egal. Aber es ist echt schwierig und ich habe zum Beispiel, es gibt hier im Kiez sehr viele Apotheken und es gibt eine, die besonders gut ausgestattet ist und ich gehe da nicht mehr hin, weil die so scheiße unfreundlich
sind.
Ich mache es nicht mehr.
Thema jetzt mit meiner, nachdem die sich so angestellt haben letztes Mal mit dem Antibiotikum.
Ja.
Die können mich mal am Arsch lecken, echt.
So,
So, ihr blöden Kühe, ich gehe woanders hin.
Ja, ich gehe jetzt immer tatsächlich, und ich, aber das ist zum Beispiel auch was, und da sind wir bei der anderen Seite des menschlichen Miteinanders. Ich gehe jetzt dahin, was für mich der weitere Weg ist, in diese andere Apotheke, und ich sage denen allen regelmäßig, wie nett sie sind und wie gern ich zu ihnen absichtlich nur dahin in die Apotheke komme, weil sie einen kompetent beraten, weil die alle durch die Bank freundlich sind, weil die sich Zeit nehmen, auch ja, wenn da irgendwie so jemand reintattert und will seinen Blutdruck gemessen haben und so. Und dann sind die so zugewandt. Die sind einfach, das ist einfach, und das ist jetzt nicht nur ein guter Service oder eine gute Beratung, sondern du hast das Gefühl, dass das Gesamtklima da so ist, ne? Die sind irgendwie, wahrscheinlich haben die einen netten Chef oder Chefin.
Ja, ich denke, das muss so sein. Davon ab, dass die Person, die Einstellung vornimmt, da darauf achtet.
Ja, und wie sie wahrscheinlich selber eben so der Umgang miteinander ist. Aber ich stelle eben immer wieder fest, dass die Charmoffensive tatsächlich auch immer ganz viel bringt. Also wenn dich einer als blöde Fotze bezeichnet, dann nicht. Dann kann man sich das sparen.
Ja.
Aber ich finde eben, ich sage das ganz oft, also ich versuche wirklich bewusst im Alltag zum Beispiel den Erziehern und Lehrerinnen und sonstigen von meinen Kindern immer mal wieder zusammen zu sagen, dass sie einen guten Job machen, wenn sie denn einen machen. Natürlich nicht gelogen, sondern...
Ja.
Aber das kann man ja auch mal sagen.
Finde ich auch.
Den Leuten mal zu sagen...
Das macht man wirklich viel zu wenig.
Ja, genau. Oder eben solchen Leuten in der Apotheke dann da oder wenn ich irgendwo hin, ne, oder jemandem zu sagen... Das ist übrigens auch ein großer Unterschied, habe ich schon festgestellt. Manchmal sind das nur so kleine Wörter, ne? Aber ob ich zum Beispiel jemanden frage und sage... sind sie so nett und da, oder ob ich zu jemand sage, es wäre lieb, wenn sie, ne. Dieses lieb, das ist mir schon so oft aufgefallen, dass die Leute wie so ein Ding, also.
Ach, das ist so eine kleine Manipulation.
Ja, ein bisschen. Aber es ist tatsächlich, ich meine, es ist ja auch netter, wenn man irgendwie freundlich miteinander umgeht. Das ist für alle schöner, ne? Ich verstehe manchmal nicht, dass das so schwer ist.
Mhm.
Offensichtlich.
Mir fällt gerade ein, apropos Manipulation, mein Mann hat letztens ein Buch gelesen, wirklich über Manipulation. Und der hat zum Beispiel vorgelesen, dass es so ist, wenn du jemanden etwas fragst, also einfach eine normale Frage stellst, was weiß ich, wie spät ist es? Und dann bittest du ihn um etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er dir diese Bitte erfüllt, als wenn du ihm vorher nicht diese Frage gestellt hättest. Weil du hast dann sozusagen schon so eine Vertrauensbasis geschaffen.
Und
dann sagen die eher ja als nein.
Weißt du, was auch funktioniert? Das habe ich auch schon oft festgestellt im Servicebereich oder egal wo eigentlich, ne? Also auch zum Beispiel die Sprechstundenhilfe beim Arzt oder so. Also diese Leute, die eigentlich in so einer Dienstleistungsposition sind, aber nicht diejenigen sind, die in der Situation tatsächlich profitieren. Also der Arzt ist derjenige, der mir die Rechnung schreibt, aber die Sprechstundenhilfe ist diejenige, die die Termine machen muss und die mit den ganzen schlecht gelaunten Patienten hantieren muss. So. Also ne, das ist ja genau wie jemand an der Wursttheke oder irgendwas. Was immer gut funktioniert, finde ich, ist, wenn die Situation das hergibt, anzuerkennen, dass derjenige... Dass
sie Stress haben.
Nee, dass sie Stress haben, ist das eine. Aber ich mache das eigentlich noch auf einer anderen Ebene, sondern denen zu vermitteln, dass sie den Hut aufhaben. Weißt du? Also zu sagen, ach Mensch, wusste ich doch, dass ich hier nur die richtige Person fragen muss, damit ich die Information kriege. So.
Ah, aber alles klar.
Das funktioniert total gut. Und es ist ja auch wahr. Also es ist ja auch nicht gelungen. Es mag manipulativ sein vielleicht. Aber ich habe das zum Beispiel jetzt wieder, wir waren im Rewe an der Käsetheke. Und die Kinder haben irgendwie rumgequengelt. Und wir wollen den und können wir ein Würstchen und so. Und du siehst schon, wie die, ich meine, das ist ja auch echt, also den Job musst du ja, das ist schon, glaube ich, echt krass und hart. Da stehst du da 8 Stunden und musst ja irgendwie jedes Putenwürstchen einzeln einwickeln, ich weiß es nicht, ne, so. Und dann habe ich mit den Kindern so geredet und habe gesagt, jetzt wartet ihr mal oder irgendwie so und habe mit der Käsethekenfachfrau geredet und habe dann, ich versuche das eigentlich immer, dass ich dann irgendwie so connecte, weil ich sah schon so...
Die war ein bisschen angestrengt.
Die war in der Situation, es hätte jetzt kippen können in blöd, in dieses... Ja, diese Kinder, schon wieder Kinder, die nerven so. Ich meine, das ist ja auch oft so, wenn du da immer stehst und kann ich mir schon vorstellen. Und dann habe ich eben mit der über Kinder sozusagen gesprochen. Also nur so, das war nur so ein Satz, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und dann fing die an und sagte, ja, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt schon Oma geworden und so. Und dann hat die den Käse abgepackt. Und was wollen Sie noch? Und dann haben wir uns unterhalten und dann fing die wieder an mit dem Würstchen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann euch das ja geben, aber ihr dürft es hier drin nicht essen. Das ist die neueste Vorschriften. Ich so, ach, schon wieder eine Vorschrift. Und sie so, ja, weißt du, so, also es war dann so ein
Gespräch. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, das macht den Job dann auch eigentlich nett, wenn du diesen Austausch hast. Und nicht immer nur, okay, dann hätte ich gerne noch ein Viertelpfund gehackte.
Ja, genau.
Sondern dass dann wirklich
auch mal
so ein zwischenmenschliches Gespräch zustande kommt. Das, da sind die bestimmt total dankbar.
Also ich finde das auch. Also ich finde das eben auch einfach angenehmer. Ich möchte nicht einkaufen, wenn da ein Mensch steht und möchte dann nur meine, wie bei einem Automaten, meine Sachen abhaken auf meiner Liste und diese Person rückt mir das raus. Das finde ich irgendwie auch doof.
Ja, ja, das stimmt.
Also ich meine, es gibt viele Situationen, die sind ohnehin so, ne? Im Alltag, finde ich. Und ich finde dann immer, wenn ich sowieso jetzt schon da stehe und die muss mir 4 Stück Käse und ich weiß nicht was irgendwie abschneiden, da kann ich auch mit der mal darüber reden. Ach ja, genau.
Aber man hat auch so Tage, an denen das so flutscht,
das stimmt,
ne? Dann
ja,
hat man auch
stimmt.
Lust da drauf.
Ja.
Und manchmal, ist, wenn man so unter Zeitdruck ist und so, dann geht das nicht. Aber wir kommen gerade so ein bisschen vom Thema ab.
Ja, aber das ist
Moselle.
Ja, aber es ist ja auch zwischenmenschliches Miteinander, ja. Finde ich. Also ich finde, das ist dann so dass die andere Seite. Da muss keiner fluchen.
Wenn man so kann sich den Alltag auch einfach so nett gestalten, indem man da auch so ein bisschen selber drauf einwirkt, ne? Dass solche Situationen entstehen, indem man einen positiven Austausch hat. Ich merke das ja immer bei meinen Baubesprechungen. Das habe ich dir ja auch schon ab und zu erzählt. Das, ich sitze da dann natürlich meistens irgendwie mit 80% Männern. Ich bin außer der Baustellenaufseherin die einzige Frau in meinem jetzigen Projekt. Und außer der Vorzimmerdame in dem Architekturbüro, wo wir uns immer treffen, die uns immer den Kaffee bringt. Das sind aber alles eher Frauen, die nichts zu entscheiden haben, sondern die eher so zuarbeiten. So. Und dann sitzt man da mit diesen Männern. Und ich du kannst ja Sozialstudien betreiben. Ja,
das glaube ich.
Du nennst es ja immer Rumpimmeln, ne? Dieses Revierpinkeln nenne ich das. Letztens hatten wir so eine Baubesprechung. Da ging es dann so darum, wer ist eigentlich hier. Also es war alles, wir waren alle zu spät dran. Und jetzt ging es so ein bisschen darum, so Ursachenforschung zu betreiben. Wo hakt denn jetzt eigentlich das Ganze? Wo hängt das denn fest? Warum geht es nicht weiter? Und dann waren die natürlich alle ganz groß dabei, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich habe Ihnen das doch schon vor 2 Wochen geschickt, aber Sie haben mir keine Antwort gegeben. Und so. Ey, und also fürchterlich und auf eine arrogante Art und Weise und so von oben herab, so dieses Mansplaining, so, ne? Ich erkläre euch jetzt mal, wie hier der Laden läuft. Ja, ihr habt ja alle überhaupt keinen Plan. So. Und also ich war zum Glück in dieser Thematik nicht drin. Ich war so Außenstehende. Aber das hat mich so genervt. Und ich weiß nicht, ob Frauen so auch sind. Ich habe noch nie in einem Gefüge, in einem beruflichen Zusammenhang gearbeitet, wo nur Frauen sind, die jetzt zusammen an so einem Projekt arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch natürlich sowas gibt.
Also ich glaube das schon, aber ich glaube schon auch, dass Männer eher gewöhnt sind, auf so eine Art und Weise auf andere Leute zuzugehen und so frontal und auch nicht besonders, wie soll ich mal sagen, mit nicht besonderem Weitblick ausgestattet.
Ja, und dann auch nicht so vermitteln, dass man dann irgendwie versucht einzulenken, sondern der eine sagt dann immer, das ist mir scheißegal, das interessiert mich überhaupt nicht, das ist mir scheißegal. Die ganze Zeit sagte der das, ich hätte dem am liebsten einen reingehauen, weil er mich so aggressiv gemacht hat. Und das finde ich sowieso so, Menschen, die ihr so meinen, dass sie so über allen Dingen drüberstehen und alles besser wissen und so, an die man gar nicht so rankommt, an denen alles so abperlt wie Teflon und dann so, da werde ich richtig, da könnte ich dann echt ausflippen, muss ich sagen. Da muss ich mich dann auch sehr beherrschen, dass ich nicht ausfallend werde. Aber eigentlich entspricht das nicht meinem Naturell.
Ja gut, aber ich finde schon, dass man also dann leicht an so einen Punkt kommt, wo man sagt, sag mal, Entschuldigung, aber geht's noch? Also was ist denn hier los? Also so diese, ich sehe das immer so ein bisschen im Umgang miteinander in der Nachbarschaft. Also gar nicht die Nachbarn untereinander, sondern dieses Dreieck Eigentümer. Also wir sind ja hier eine Eigentümergemeinschaft, das ist ja sowieso nicht so einfach. Hausverwaltung und Verwaltungsbeirat. So. Mhm. Und über diese Schiene passiert einfach oder kommt immer wieder vor, dass eine einfache Kommunikation, wie zum Beispiel der Klassiker, dein Baum wächst über meinen Gartenzaun oder irgendwie sowas, plötzlich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht geregelt wird, sondern über so eine komische so einen Umweg, wo dann irgendwo versucht wird, eine Regel zu finden, die besagt, dass da gar kein Baum stehen darf, und der macht auch Schatten und dann ist da drunter Moos und mein Gras geht kaputt. Keine Ahnung was. So ein Scheiß. Und statt dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, pass mal auf, das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, können wir hier nicht was abschneiden oder ich weiß nicht, also wir wohnen hier
direkt zusammen.
Das funktioniert offensichtlich bei solchen Sachen überhaupt nicht und es gibt Leute, die immer diesen Weg nehmen, um ihre Themen irgendwie quitt zu werden. Ich kann da immer nur staunen.
Das sind aber vielleicht auch Leute, die sich nicht trauen, das in einem direkten Gespräch zu
machen. Ja, aber die kannst du dann mal hören auf so einer Versammlung, was die sich alles trauen. Also, das ist schon... Und da, das sind auch so Sachen, wo da komme ich dann auch immer an so einen Punkt, weil du eben gesagt hast, da, dem könnte ich eine reinhauen. Es gibt einfach Situationen, denen ich mich nicht mehr aussetze dann. Wenn ich weiß, wie diese Versammlungen ablaufen.
Dann gehst du da gar nicht
hin. Ich gehe da gar nicht hin. Ich gebe meinem einen Nachbarn, mit dem wir hier ein bisschen enger befreundet sind, die kriegen von uns eine Vollmacht. Also mein Mann geht da manchmal hin. Wenn der da ist, dann geht der auch mal dahin. Aber ich raste aus. Ich kriege so Puls. Wegen so einem also das sind natürlich auch die Themen, die mich dann ärgern. Ja. Aber auch diese Art des Umgangs miteinander, dieses... auch sich so verstecken hinter so Pseudo-Regeln. Das ist so wie, aber das ist wie die Alte, die sich über mich ärgert, weil ich rechts ranfahre, obwohl man da gar nicht rechts ranfahren darf. Ne? Und dann sagt, will die mir gerne sagen, eine blöde Fotze. Das würde die gerne sagen, aber das sagt sie natürlich nicht, sondern sie sagt, das darf man gar nicht, sie wissen schon, dass sie halt überwohnt ist. So, ne? Das ist schon auch so eine komische Art, sich da auf solche Regeln zu berufen, um die es gar nicht geht und die für einen selber dann ja gar nicht so wichtig sind.
Ja, aber ich muss sagen, solche, wirklich, du sagtest es ja vorhin auch schon, solche Momente erlebe ich wirklich fast ausschließlich im Straßenverkehr.
Ja, das stimmt, das ist da schon
also, extrem. Dass die Leute auch so austicken. Mhm. Also gerade Fahrradfahrer. Mhm. Da habe ich schon häufiger auch erlebt, dass die mich so richtig angeschockt haben. Die haben natürlich dann vielleicht auch Angst gehabt in dem Moment, dass
ich sie genau, sehe. Ja, genau, das glaube ich auch.
Oder so, also da hat mir auch schon mal einer so total aufs Autodach gehauen.
Das hatte ich auch schon.
Oder was mir auch
schon... Ja, und gespuckt. Das habe ich mir nicht ausgedacht eben, was ich gesagt habe. Mhm.
Was ich auch schon mal erlebt habe, war, dass ich auf dem Fahrrad saß und ich bin wirklich, ich muss es zugeben, auf dem Gehweg gefahren, auch noch auf der falschen Straßenseite.
Aha, ja. So eine bist du.
Ganz schlimm. Mit meiner Tochter, die noch Gehweg fahren durfte. Und auf der anderen Seite gab es aber keinen Gehweg. Wir mussten auf der Seite fahren und ich wollte nun nicht... ganz woanders auf der Straße sein, sondern ich wollte bei ihr sein. Und dann sind wir da lang gefahren und dann kam uns eine Frau entgegen und die hat mich am Arm festgehalten im Vorbeigehen und mich fast vom Fahrrad gerissen. Und also, da war ich aber auch ein bisschen perplex, muss ich sagen. Mm. So eine ältere Dame. Und dann habe ich gesagt, was machen Sie? Warum spinnen Sie?
Mm. Sie dürfen ja nicht fahren.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie dürfen mich nicht vom Fahrrad reißen. Sind Sie wahnsinnig? Mm. Und dann ist die einfach so wild vor sich her schimpfend weitergelaufen. Und ich war einfach so...
Aber ich meine, es hat halt auch jeder immer so sein Thema, ne, über das er sich aufregt. Also meine Freundin Anne regt sich mir fürchterlich auf über Fahrradfahrer, über Liegendfahrer.
Oh ja, die liebe ich
ja auch. Die Liegendradler, weil sie sagt, die sehen ja überhaupt nichts. Man sieht die ja auch selber nicht, wenn du mit dem Auto kommst und die sind da irgendwo da unten und liegen da. Und du siehst sie gar nicht. Das ist echt übel. Zum Glück gibt's ja auch nur
ganz wenige.
Ja, aber ich finde, es ist erstaunlich viel dafür, dass in Berlin so viel Verkehr ist. Denke ich mir immer, da musst du auch schon, das musst du wollen. Mit so einem Liegendrad jetzt einmal über den Rosenthaler Platz.
Auf Auspuffniveau.
Ja, furchtbar.
Nee, ich habe sowieso ein generelles Problem mit Liegendrädern. Weil ich die einfach so uncool finde.
Ja, uncool und die Leute sind die auch, so aber uncool das, finde, die das sind die, die so Zehenschuhe auch anziehen. Das ist in meinem Haus und da kriege ich die Krise.
Diese Barfuß, die, ja, oh mm. Gott, ganz schön.
Aber das Problem, das soll ja jeder sein, die Schuhe anziehen, die er möchte. Aber wenn ich mir vorstelle, das hat was damit zu tun, dass ich mir dann immer vorstelle, ich müsste jeden meiner Zehen in so ein Ding stecken,
in so einen kleinen,
würde die Krise kriegen, das muss ich schon
reinpressen.
Ja. Und dann stelle ich mir immer vor, dass die da vor sich hinschwitzen, diese Zehen.
Ja.
Nee.
Wahrscheinlich machen die da voll Babypuder rein oder so.
Oh Gott. Nee, aber also genau, also die regt sich immer auf und die wohnt in der Nähe von hier, die guckt von ihrem Fenster auf solche Straßenbahnschienen und sieht natürlich dann immer, dass alle möglichen Leute
da
verunglücken. Und die sagt, mir ist schon wieder heute einer aufs Maul gefallen, die sind zu doof, warum fahre ich denn überhaupt da lang? Aber nein, die müssen da immer lang. So, also ich glaube, da hat halt auch jeder so sein Thema, ja, wie ich mit der Hundescheiße, da könnte ich auch ausflippen.
Da habe ich aber auch schon tatsächlich mal jemanden angeschockt.
Da raste ich aus. Sag mal, das Wort anschocken habe ich noch nie gehört. Das höre ich jetzt zum ersten Mal von dir.
Von mir?
Nein, ich kenne das Wort nicht.
Du kennst das Wort anschocken nicht?
Nein, ich kenne ankacken, anschreien, anmotzen.
Was? Ist das, ist das was Norddeutsches?
Das weiß ich nicht.
Ich habe die so angeschockt.
Ja, das geht doch nicht. Das ist sehr süß. Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja.
Nee, also das finde ich auch ganz schlimm. Und wir haben bei uns einen Hund im Kiez.
Ein Hund?
Ein Hund. Ein Hund. Und der, das ist, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus mit Hunden. Das ist so eine Mischung aus Windhund und Dogge. Also wahrscheinlich eine Windhund-Dogge. Eine Giga-Mammut-Dogge. Windhund Dogge.
Oh Gott.
Der ist so,
vielleicht ein magersüchtiger,
so albern, Dogge. Dieser Hund. Der hat ungefähr Beine so lang wie Giraffenbeine. Dann hat der so einen ganz dünnen Leib und hat immer so einen ängstlich eingeklemmten Schwanz hinter den Beinen und vibriert so am ganzen Körper. Dabei ist er größer, der geht mir bis zur Schulter. Weißt
du? Oh Gott.
Und der ist größer als alle anderen Hunde auf dieser Erde und ist aber so... Und wenn der irgendwo hinkackt, das ist wirklich so wie so ein Kuhfladen. Also das lohnt sich richtig.
Oh mein Gott, wie furchtbar.
Und da habe ich tatsächlich mal erwischt, wie die Eigentümer dieses Hundes diesen dezenten Kuhfladen liegen lassen haben. Die hatten wahrscheinlich sonst machen die das immer, aber die hatten vielleicht keine Tüte dabei oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich auch gesagt, hier, das muss weg.
Ja, allerdings.
Und dann waren die aber auch gleich so richtig blöd. So, das geht überhaupt nichts an. Ich habe gesagt, wieso geht mich das nichts an? Wenn hier mein Kind durchläuft, geht mich das sehr wohl was an. Ich finde es voll eklig. Mm. Ich lege ihnen ja auch nicht die volle Windel meiner Tochter vor die Haustür.
Ja.
Also das war damals, als ich noch Windelkinder hatte. Aber das finde ich auch so richtig.
Ja, also das ist tatsächlich auch was mich echt immer nervt.
Bei euch war doch letztens, als ich hier geparkt habe, war doch hier vorne auch an eurem kleinen Parkenhaufen und da hatte jemand so orange Warnhütchen drumherum aufgebaut. Das fand ich sehr lustig.
Ja, aber das ist auch tatsächlich, wir hatten hier, das ist jetzt, wo meine Kinder älter sind, bin ich ja nicht mehr so involviert. Aber wir hatten das hier eine Zeit lang echt mit Hundebesitzern, die ihre Hunde hier haben hinschiffen und scheißen lassen, ne? Und egal, ob du das dann wegmachst oder, also manchmal haben sie es weggemacht, manchmal nicht. Dann hat der eine, der jetzt nicht mehr hier wohnt, der hat dann immer mit einer Schippe den Haufen von seinem Hund genommen und einfach nur ins Gebüsch geworfen.
Auch schön.
Wo ich dachte, super, und gleich spielen hier meine kleinen Kinder wieder und graben in der Erde oder was und dann sind da die Hinterlassenschaften von dem Köter
und dann
immer.
Und rollt der Ball in die Büsche und das
ja, war's. Ja, genau. Und wir hatten immer diese Diskussion, immer, wo ich immer denke, warum muss man darüber diskutieren? Mache ich hier einen Haufen in die Bude oder was? Ja, ich, das hätte ich mal sehen wollen, einmal, ja, dass wir hier unsere Kinder ins Gebüsch hätten machen lassen oder so. Auf die Idee musste erstmal kommen. Und man muss auch dazu sagen, es gab auch oder es gibt auch hier in der Nachbarschaft durchaus eben Hundebesitzer, die gar nicht auf die Idee kommen würden, das zu machen. Sondern die gehen halt mit ihren Hunden irgendwo hin und machen den Kram halt weg mit einer Tüte, wie sie es gehört.
Ja.
Sehr geil sind ja auch die Tüten dann einfach hinschmeißen.
Ja, das sehe ich auch.
Das finde ich auch immer geil.
Könnt ihr das nicht? Habt ihr kein Zuhause? Könnt ihr es nicht in Müll?
Ja, oder vor allem, es stehen ja wirklich auch alle 5 Meter Mülleimer hier rum. Da könnte man es ja auch rein.
In Hamburg war ich irgendwann mal in der Schanze unterwegs vor ein paar Jahren und da hatte jemand diese kleinen Fähnchen, die man auch so in Käseigel, weißt du, so, und so Häppchen macht, mit so Nationalflaggen. Die hatte jemand in den ganzen Hundehaufen in der Schanze gestochen. Überall war die.
Das ist auch ein bisschen ekelhaft. Aber jetzt sind wir vom Fluchen weggekommen.
Ja, genau.
Also sowas bringt mich zum Fluchen, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei, zum Beispiel, wenn meine Kinder untereinander sich so ankacken, das kann ich überhaupt nicht gut haben. Nee. Also wenn die sich streiten, das regt mich eh auf, wenn die sich immer so, die gehen sich ja so hemmungslos an, so Geschwister untereinander, finde ich.
Ja.
Also so hemmungslos auch, wie sonst mit niemandem auf der Welt. Und dann, wenn die sich da noch beschimpfen, dann ist, da
ich find das auch
könnte
ganz
ich richtig ausflippen.
Also wenn die mit mir so reden, das finde ich schon mal, ist noch eine ganz andere Liga. Da habe ich auch so eine
Null-Toleranz-Politik.
Aber ich muss auch sagen, das zieht mich so richtig runter, weil ich immer denke, das ist hier mein Leben, mein Familienalltag und ich will nicht so eine Stimmung hier in der Bude haben.
Ja, und auch so ein Umgangston.
Nee, also das ich ist ganz auch nicht oft, in Ordnung,
nee, finde ich. Ich habe ganz oft das Gespräch mit denen, dass ich sage, ich möchte nicht, dass wir so miteinander sprechen. Wie redet ihr denn miteinander? Also das eine ist auch so fluchen, also sich so beschimpfen, ne? Und dann ist ja blöde Kuh, ist ja noch harmlos. Das ist ja quasi noch ein Kosewort, so ungefähr. Aber die kennen natürlich auch alle Vokabeln dieser Welt. Also wo ich dann manchmal Sachen höre, wo ich denke, sag mal, entschuldige, hört ihr euch selber zu?
Wobei das ist bei meinen nicht so schlimm, es ist auch eher sowas, was mit einem mit Jungs passiert.
Ja, ja, das sind die, ist ja zwischen den zwei Kleinen ist das so. Ja, ja, mein Sohn liebt Kraftausdrücke.
Genau, also ich glaube, bei Mädchen ist das nicht so ausgeprägt, aber die sind einfach so fies zueinander. Mhm. So richtig kacke, so
Ja, dann, das auch.
Wo
das
du richtig dann fies denkst, was für eine gemeine Tour jetzt.
Das kenne ich auch.
Und ich finde, dann schaukelt sich das auch so hoch. So, also wir haben leider in letzter Zeit sehr viele Mahlzeiten, wo wirklich die ganze Zeit alle sich so angängeln und sticheln. Mm. bis man dann irgendwann, denke ich dann immer so, jetzt mal hier Reset, können wir jetzt mal alle uns ein bisschen zusammenreißen und mal gucken, dass wir nett miteinander reden. Weil ich merke dann auch, dass ich die dann auch schon so anflaume und sage jetzt, ne, wie redet ihr denn? Das finde ich richtig scheiße. Und
ja,
so.
Ja, genau.
Und dann sagt mein Mann, oh, was ist denn hier wieder für eine Stimmung, so ein Mist. So.
Ja,
und dann sind alle irgendwie schlecht gelaunt und motzen sich an.
Ja, das ist ja auch sowas, was das, ne, das schaukelt sich dann so hoch, wenn es dann einmal losgeht.
Ja, manchmal muss man dann wirklich, glaube ich, einfach sagen, so, jetzt holen wir alle mal tief Luft und drehen die Uhr noch mal 2 Minuten zurück und versuchen noch mal
das gelingt ganz oft nicht, finde ich. Also mein Mann ist derjenige, der das
böse sind.
Ja. Dann ist mein Mann ist derjenige, der das oft sagt. aber ich finde, dass es dann halt einfach auch oft schon zu spät ist. Also manchmal ist es dann schon so, ich habe neulich in einer Diskussion hier zwischen allen hin und her, das war auch so eine Situation, habe ich eine Gott sei Dank leere Kaffeetasse auf den Boden geschmissen. Weil ich so böse war und das war auch total bescheuert. Ich möchte das jetzt gar nicht hier irgendwie als Heldentat, im Gegenteil. Habe mich richtig blöd gefühlt hinterher. Aber das war so eine Kurzschlussreaktion auf diese Stimmung und es war tatsächlich so, dass alle kurz im Schock waren, weil ich das jetzt gemacht hatte.
Ja.
Und dadurch war so ein Cut entstanden, ne? Also so ein Bruch und dann konnte man irgendwie, dann waren alle so, oh Gott, Mama. Also das ist natürlich irgendwie nicht schön. Also so weit möchte ich nicht, dass es kommt, aber ich finde, aber
das ist ja, manchmal ist es halt so. Ich hab letztens auch angefangen zu heulen mitten in so einer Situation, weil ich so fürchterlich fand. Das war so ein Tag, da war eigentlich so viel gewesen. Und ich hatte aber, weil ich die ganzen Tage davor nicht richtig Zeit gehabt hatte für die Kinder, hatte ich mir vorgenommen, so, heute gehe ich mal eher nach Hause, koche was Leckeres und wir essen richtig schön zusammen. Und dann, wie es dann immer so sein muss, ne, musste dann alles besprochen werden, was anstand. Und dann haben wir uns irgendwie alle total gestritten. Und dann war ich so enttäuscht und ich hätte eigentlich total viel arbeiten müssen an diesem Tag. Habe es also extra weggeschoben, gedacht, nein, heute ist mal Familienzeit und dann so ein Scheiß. Ja. Und da war ich dann so sowieso müde und dann aber auch so enttäuscht, dass ich so richtig in Tränen ausgebrochen bin. Aber dann waren auch alle so, oh, Mami.
Ja, ist aber auch wirklich, manchmal, also ich finde, das ist auch das Anspruchsvolle am Leben mit großen Kindern, dass die nicht mehr, ne, also das ist ja dann nicht mehr heulen, weil sie irgendwie müde sind oder weil irgendwas blöd ist und dann müssen die mal auf dem Schoß und dann, also so dieses Körperliche ist ja auch nicht mehr so. Also natürlich kommen meine noch und wir sind schon, umarmen uns ganz viel, aber so dieses, wie soll ich mal sagen, was, wenn die kleiner sind, so normal ist, dass man sich ständig irgendwie auf dem Arm und so eine Nähe irgendwie hat. Und da kommen solche Sachen nicht vor, ne? Du hast nicht die Auseinandersetzung mit deinen Kindern, sondern du, also und selbst... Also,
selten, naja, also, gut, wenn die so Trotzphasen mal haben, ne?
Ja, aber dann wirst du ja nicht fluchen und schreien und Tassen schmeißen.
Nee,
das eher
es
nicht.
Wird nicht so persönlich, ne? Es geht dann eher um irgendwelche äußerlichen Dinge, die haben wollen und nicht haben dürfen, oder?
Ja, das ficht einen nicht so an. Also ich finde, wenn ein Kind von mir früher ausgeflippt ist, weil es jetzt kein Eis mehr gab vorm Abendessen oder irgendwie sowas oder weil man irgendwas nicht so gemacht hat, wie die wollten, das hat mich nicht weiter gestört. Also dann habe ich das erklärt, warum das so ist und dann hat man sich wieder beruhigt und dann war das Thema erledigt. Ne?
Ja.
Aber so dieses, dass sich so Auseinandersetzungen weiter, dass auch eine Stimmung sich nicht auflöst, das hast du eigentlich mit kleinen Kindern überhaupt nicht, das hast du mit großen.
Mhm. Vor allem, was mir total schwer fällt, als die klein waren, da wusste ich immer ganz genau, kannte ich sozusagen meine Linie und wusste ganz genau, so wird das hier gemacht und da gibt es auch kein Wenn und Aber.
Mhm.
Da war ich ganz klar. Und jetzt gibt es aber häufig so Entscheidungen, die man treffen muss, wo man sich gar nicht sicher ist. Wie gehe ich jetzt damit um?
Mhm.
Was kann ich denen eigentlich erlauben? Was nicht? Ist das okay? Wie muss ich jetzt reagieren? Muss ich das jetzt bestrafen oder kann man das jetzt so lassen? Und das finde ich total schwer, weil also vielleicht fällt es mir dann bei der Kleinen leichter, aber bei der Großen, da bin ich wirklich ganz oft so ein bisschen unsicher und bräuchte dann irgendwie so einen Leitfaden.
Ja.
Und manchmal sind mein Mann und ich dann auch noch nicht der gleichen Meinung. Also dann ist er es dann manchmal eher so ein bisschen strenger noch als ich. Und das finde ich total schwer. Und das merken die natürlich sofort.
Mhm.
Die merken, alles klar, hier ist noch ein bisschen Wiggle Room. Ne? Hier kann ich noch mal ein bisschen ansetzen und diskutieren. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Ja, das stimmt.
Das macht es auch anstrengend.
Auch nochmal ein Thema für sich. Also finde ich.
Ja, können wir auch nochmal drüber reden.
Also dieses Teenager-Eltern-Sein Gott, finde ich das anstrengend. Mhm. Und zwar nicht, weil, ey, lass uns das mal wann anders besprechen.
Ja, das machen wir nicht.
Das finde ich gut.
Aber was ich noch sagen wollte vom Umgang, hier zwischenmenschlichen Umgang, habe ich ja vorhin erzählt, als ich kam, ich hatte heute so eine Situation mit meinem Mann, dass ich mich beschwert habe bei ihm über eine Sache. Und er dann zu mir gesagt hat, ich soll nicht mit ihm reden, als wäre er mein Kind. Und ich glaube, das habe ich auch schon häufiger beobachtet bei anderen Paaren, dass Frauen, die Mütter sind, mit ihren Männern dann auch plötzlich reden, als wäre das noch ein zusätzliches Kind. Und die so im selben Tonfall maßregeln, wie sie das mit ihren Kindern machen würden. Und mein Mann zum Beispiel, der ist da hochgradig allergisch. Der findet das ganz ätzend.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, ja.
Also total.
Und ich mache das dann aber ja auch, also das ist ja nicht bös gemeint von mir, sondern man ist da irgendwie so drin. Ne? Das ist so dieses Mama-Ding, was man da fährt.
Ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich nicht. Also ich denke gerade darüber nach. Ja, ich bin
besonders schlimm, was das
ist. Du alte Gouvernante. Nee, aber ich überlege gerade. Also wir haben, wenn wir Konflikte haben miteinander, mein Mann und ich, eigentlich immer eher so eine, also entweder ist es super ernst, aber dann reden wir sowieso anders miteinander. Also irgendwie eigentlich dann eher, also nee, dass wir so richtig sauer sind, das ist ganz selten. Also wirklich selten. Und wenn, dann ist das eher so, dass wir das mit so einem ironischen
Nee, bei uns geht Dings das meistens, auflösen. Passiert das meistens bei solchen so Sachen, wo ich zum Beispiel, wo wir vereinbart hatten, dass er irgendwas erledigt und er hat das nicht gemacht und ich bitte ihn immer wieder darum und er macht das einfach nicht, weil er nicht dazu gekommen ist oder keinen Bock dazu hat oder wie auch immer oder weil er es einfach vergessen hat. Mhm. Und dann, ist man so selber so, schon so genervt.
Das ist ja aber das ist ja exakt die Situation, die man mit Kindern ständig ja, hat. Ja,
genau. Und dann hat man wirklich, habe ich auch manchmal das Gefühl, ich hätte noch ein zusätzliches Kind.
Das macht man nicht. Also wir haben so Themen, die immer wieder kommen. Ich glaube, das ist auch normal in einer Beziehung, dass man einfach, weil man halt nun mal ist, wer man ist, und dann kommt man immer wieder an dieselben Punkte.
Ja, das ist bei uns auch so.
Und ich bügel bestimmte Sachen einfach ab. Also bei uns ist es ja so, der ist ja wirklich sehr viel unterwegs. Und wenn er dann nach Hause kommt, freitags zum Beispiel, und kommt rein und sieht, keine Ahnung, er hat irgendeinen Briefumschlag hingelegt und wollte, dass den jemand zur Post bringt und das ist nicht passiert. Dann kommt er rein und ist genervt, dass der Umschlag da noch liegt, was ich ja für sich genommen verstehen kann, und sagt, na toll, jetzt liegt der Umschlag hier, ne, nur so als Beispiel, jetzt liegt der Umschlag hier immer noch. Und dann sage ich jedes Mal, wenn es so wichtig ist, hättest du es selber machen müssen. Ende. Ich gehe da überhaupt nicht mehr drauf ein. Ich mache das nicht mehr mit, weil das ist so eine fruchtlose Diskussion. Ich könnte das ja umgekehrt auch tun. Es gibt so viele Dinge, ne, die man eben manchmal nicht schafft im Alltag, auch wenn es eigentlich albern ist. Dann liegt halt dieser Kackumschlag und nach 3 Tagen sehe ich den nicht mehr. Wenn ich den nicht sofort mitnehme zur Post zum Beispiel, dann gucke ich mir weg. Da kann der da den auch... Ich weiß auch nicht, es ist so...
Also, ja, oder es gibt, Thorsten ist das Leergut, das guckt er sich auch weg.
Das guckt er sich weg.
Außer, dass er jeden Abend noch eine Flasche dazustellt.
Nein, aber das sind so Sachen, da diskutiert, also das hat überhaupt gar keinen Sinn, ja? Und es gibt ja umgekehrt, gibt es das ja auch. Also, dass ich dann immer wieder sage, wieso glaubst du eigentlich, dass die Klamotten, die du hier immer ausziehst, auf den Sessel wirfst im Schlafzimmer, dir die von selber irgendwo anders hingehen? Mhm. So, also das sind so Sachen.
Ja, oder, da hat jeder so seine
Themen. Genau, und das ist halt Quatsch, da rede ich gar nicht mehr drüber.
Nee, aber ich habe jetzt gerade eben, habe ich mich dann ganz schuldbewusst entschuldigt und gesagt, sorry, ja, es stimmt, hätte ich netter sagen können. Aber als ich dann gegangen bin, habe ich gesagt, toll, jetzt haben wir darüber geredet, wie ich ihm meine Message überbringe. Aber das, was ich kritisiert habe, darüber haben wir nicht geredet, beziehungsweise das hat er nicht eingesehen. Mhm. Naja, aber ich glaube...
Vielleicht musst du mal fluchen.
Ja, nee, was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, ist, wenn er ist so ein Tüftler und wenn da irgendwas schief geht, dann ist er auch die ganze Zeit am Fluchen. Das macht er nicht, also er flucht niemanden an, sondern er flucht vor sich hin. Aber das, finde ich, schafft so eine negative Grundstimmung die ganze Zeit. Man hat dann immer so ein kleines Rumpelstilzchen da irgendwie in der Wohnung. Scheiße, Mistdreck, Elender, so. Mhm. Und das Witzige ist, als wir zusammengekommen sind, da hat er sich immer so ein bisschen darüber entrüstet, wie krass ich mich ausdrücke. Also was für einen üblen Wortschatz ich habe. Ich kam ja da aus meiner WG-Zeit aus Frankfurt und wir waren da so ein bisschen derbe, wir Mädels. Also wir haben auch echt kein Blatt vor den Mund genommen. Und das fand er damals, er kam aus so einer Familie, wo es irgendwie auch gar keine Schimpfwörter gab und so. Und da war er dann immer so ein bisschen so, sicher krass, so wie du so bist. Aber jetzt ist es 10.000 Mal schlimmer als ich.
Ja. Wie nennt man das? Hier Dings. Desensibilisierung.
Genau, ja, der hat sich einfach angepasst und, ja, und mich überrundet, was das angeht.
Ich finde es so witzig, weil ich eben gesagt habe, ich komme aus einer Familie, in der es eigentlich echt eine Fluchkultur gibt. Also bestimmte Formulierungen, die sich bis heute gehalten haben. Ich weiß nicht, ob mein Opa der Urheber ist oder ob das schon älter ist, aber mein Großvater hat immer gesagt, über Leute, die er halt schlimm findet oder die was Schlimmes gemacht hatten, und das ist jetzt sehr subjektiv, was da schlimm war, ne? Da hat er immer gesagt, der Blitz soll den beim Scheißen treffen.
Ja, das habe ich von dir aber auch schon häufiger gehört. Siehst du, genau.
Und das hat meine Mutter auch gesagt. Und ich sage das auch, meine Kinder sagen es auch. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich das schon immer kenne. Also das ist für mich so, jemand, der was Schlimmes macht. Und auch, das sagt man auch über sich selber. Wenn man sagt, also ne, keine Ahnung, mit dem mache ich nie wieder irgendwas, der eher soll mich der Blitz beim Scheißen treffen, als dass ich, ne, das und das
so
mache.
So funktioniert das auch.
So funktioniert das auch. Also wenn dann einer sagt, würdest du, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts total Absurdes ein, was man machen würde, dann würde ich sagen, der Blitz soll mich beim Scheißen treffen, bevor ich das mache. So.
Nee, an sowas kann ich mich gar nicht erinnern, weil meine Großeltern ja so feine Leute waren. Ne?
Meine nicht.
Die hatten ja...
Also mein Opa also nicht, meine
fein,
Oma wohl.
Fein im Sinne jetzt nicht elegant, sondern so im Sinne von Gutmenschen. Also die hätten, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass die mal echt so richtig gelästert oder geschimpft haben über Leute.
Mein Opa voll.
Das haben die vielleicht nicht vor uns Kindern auch gemacht, denn die werden ja auch irgendwelche Leute blöd gefunden haben.
Ja, das kann man vielleicht. Hatten die eine gute Selbstbeherrschung. Also bei mir in der Familie war das, gehörte das tatsächlich zum Umgangston und ich kann mich daran erinnern, dass auch meine Mutter und ihre Geschwister, also die hat zwei Schwestern und einen Bruder, vor allen Dingen diese drei Töchter eben immer versucht haben, ihren Vater da einzudämmen. Also mein Opa, der natürlich, je älter er wurde, umso weniger irgendwie Filter hatte offensichtlich. Man muss dazu sagen, dass er insgesamt kein sehr gesprächiger Mensch war. Also das war schon...
Also nur wenn er sich aufgeregt hat, wurde er gesprächig.
Ja, genau. Also der hat jetzt nicht, war jetzt so keiner, der so... Also zumindest kann ich mich nicht erinnern als Kind. Vielleicht war das anders, als er jünger war. Das weiß ich nicht. Aber der hat zum Beispiel auch immer in Gesprächen, das fand ich immer sehr beeindruckend als Kind, über Menschen, also zum Beispiel der eine Nachbar, den der nicht leiden konnte, der immer auch irgendwelche doofen Sachen gemacht hat, der wurde immer, ich nenne ihn jetzt mal Müller, ja, dann wurde über den geredet und hat er gesagt, der Müller, das Arschloch, und dann kam das, was er gemacht hatte, aber so im Plauderton, ne? Also so, als hättest du gesagt, der Müller, der Ältere, der hat, der hat gesagt, der Müller, das Arschloch, hat gesagt, da kam
das
irgendwas.
Das war sozusagen der Mittelname.
Das war der, ganz genau, das war der Mittelname. Und das fand ich als Kind immer, also es ist ein Wunder, dass ich als Kind nicht dachte, der hieße so. Der hat es aber auch über andere Leute gesagt, vielleicht konnte ich mir da einen Reim drauf machen. Das habe ich nicht übernommen übrigens, das gehört nicht zur Familienkultur.
Da fällt mir gerade eine lustige Anekdote von meiner Schwester ein. Wir hatten neben uns, neben meinem Elternhaus, wohnte eine alte Frau mit ihrer noch viel älteren Mutter. Und wir haben dann immer die Junge und die Alte gesagt, obwohl die eigentlich beide total alt waren. So, und wir haben den Namen dann noch dahinter gesagt. Ja, ich nenne die jetzt mal Meier, ne? Die junge Frau Meier und die alte Frau Meier. So, und dann, meine Schwester war noch ganz klein. Die konnte, glaube ich, gerade so einigermaßen gut reden. Die war vielleicht drei, sowas. Und dann gingen die Junge und die Alte mal wieder wie jeden Tag an unserem Haus vorbei. Die Alte war schon echt ziemlich gebrechlich und ging am Stock und war fast blind. Die war über 90 und wurde dann von ihrer 70-jährigen jungen Tochter die Straße rauf und runter geführt, einmal am Tag, damit sie so ein bisschen Bewegung bekommt. Und dann sah meine Schwester die beiden alten Damen da unten am Gartenzaun vorbei schleichen und ist dann hingerannt und hat der Jungen einen Bonbon in die Hand gedrückt. Und es hat sich dann umgedreht, ist wieder zum Haus zurück und ist dann stehen geblieben, hat sich umgedreht und gesagt, der ist für die Alte. Und dann ist sie weitergegangen, hat gesagt, und nicht damit rumklehen, gleich in den Mund stecken. Und dann ist sie wieder drei Schritte weiter und hat sich nochmal umgedreht und danach die Zähne putzen.
Sehr schön. Der ist für die Alte.
Der ist für die Alte. Und die Alte hat sich nur so, was? Die hat gar nichts verstanden.
Sehr schön. Ja, das ist natürlich auch immer cool, wenn Kinder so Sachen einfach übernehmen. Also ich glaube, dass meine Mutter auch immer deshalb so laut sich empört hat, wenn mein Opa solche Sachen gesagt hat, damit wir das nicht auch
damit
einfach...
Damit euch klar ist, dass es nicht in
Ordnung ist. Dass es nicht okay ist, genau. Was ist dein Lieblingsfluch?
Mein Lieblingsfluch?
Also hast du ein Lieblingsschimpfwort?
Müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Also ich glaube, das, was ich am meisten benutze, ist scheiße. Aber so...
Aber das ist ja gewohnt.
Ist voll langweilig. Ich muss gerade dran denken, meine Freundin Simone, die wir jetzt gerade besucht haben, die sagt immer Arschkram.
Das ist auch schön.
Aber das hatte ich auch, habe ich sonst noch nie gehört, außer von ihr. Arschkram.
Ja, das hört sich auch an wie eine Erfindung von ihr. Also ich mag super gerne Arschgeige. Das mag ich einfach total gerne, das Wort. Backpfeifengesicht finde ich auch gut.
Du bist da sehr kreativ.
Ja, Pissflitsche.
Ist mir häufiger schon aufgefallen.
Ja, siehst du, ich hab da einen Hang zu. Kannst du mal sehen. Pissflitsche finde ich sehr schön. Das habe ich von meiner Mitbewohnerin gelernt zu Bonner Zeiten, die vom Niederrhein war. Da sagte man öfter mal Pissflitsche offensichtlich. Da kannte ich das
ja. Pissflinte kenne ich, aber Pissflitsche kenne ich nicht.
Weißt du, was eine Flitsche ist?
Nee.
Eine Flitsche ist...
So eine Zwille, oder
ja, was? Genau.
Ah, okay.
Genau. Pissnelke, auch gut.
Pissnelke, ja. Hm, finde ich gut. Ja. Ja. Kann ich unterschreiben.
Und was ich auch sehr gerne mag, ist so eine Übertreibung. Also zu sagen, wenn irgendjemand richtig doof ist, nicht nur zu sagen, der Arsch, sondern Arsch, Arsch, Arsch. Sagt ja Clara gerne, ne? Hallo, Clara. Unsere Freundin Clara.
Arsch, Arsch, Arsch.
Sagt, da habe ich das her. Aber das finde ich super. Das lässt sich auch so übertragen zu Scheiße. Also statt Scheiße, so wie Arschkram. Arsch, Arsch, Arsch. Finde ich auch gut. Kann ich mich auch ein bisschen abreagieren, ohne dass ich
ja, so wir Norddeutschen sagen ja Schiete, ne?
Das ist aber auch schon wieder niedlich. Schiete oder
Schietbüdel?
Schietbüdel kenne ich natürlich, das Wort. Finde ich auch irgendwie niedlich.
Aber das klingt dann auch schon wieder zu süß.
Das ist zu, genau, das ist mir nicht
böse genug.
Ist mir nicht, wie soll ich mal sagen, kraftvoll genug.
Aggressiv genug.
Genau. Na, aggressiv weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich brauche das so zur
Selbstreinigung. Ich muss meine Kinder mal fragen, ob es irgendein Wort gibt, was ich immer... Also meinen Kindern ist das ja manchmal, also vor allem der Kleinen, die immer so ein bisschen auch darauf bedacht ist, dass man keine Regeln bricht. Der ist es auch immer ein bisschen so ein peinlich, wenn ich im Auto so fluche.
Mhm.
Wobei ich das wirklich meistens mache, wenn die Fenster oben sind.
Wenn man es merkt.
Ich rede auch immer mit den Leuten, als könnten die mich hören.
Ja.
Ich sage dann immer, meine Herren, so dick ist dein Auto nun auch nicht, dass du da nicht durchpasst. Ja. Und Mami immer so, sonst sagt sie klein immer, Mami, die hören dich nicht.
Ja, ich sage auch manchmal so Sachen, ja, genau. Also weißt du, so als würde mir jemand irgendwie antworten.
Ja.
Geh doch da weg, du Vollhonk. Vollhonk ist auch
ein Vollhonk. Ich sage dann auch ganz oft was so Beleidigendes, wenn so Männer mit so ganz besonders heiß getunten Autos fahren. Dann sage ich immer, ja, wir haben es alle verstanden, dein Penis ist sehr klein, du brauchst ein sehr großes Auto.
Und die Kinder flippen die.
Mami!
Ja, Mikropimmel ist auch ein schönes Wort. Das benutzt meine große Tochter ganz gerne.
Naja.
Also auch über andere Leute, nicht zu.
Aber ich habe sowieso wirklich, das ist das rheinländische Ding hier bei euch. Ich habe das Gefühl, dass ihr so ganz witzige, lustige Familienkraftausdrücke habt, die ich hier zum ersten Mal gehört habe.
Aber ich muss gerade daran denken, als mein Sohn ungefähr 4 war, 4, 5 vielleicht, hatte der so eine ganz, seine erste ganz, ganz heftige Schimpfwortphase oder Kraftausdruckphase und hat sich überhaupt nicht mal eingekriegt. Vor lauter Begeisterung über das Wort Scheiße. Und er hat also nicht nur Scheiße gesagt, wenn was Blödes passiert ist, sondern immer, Scheiße, bin ich müde. Scheiße, schmeckt das gut. So, Scheiße, habe ich gute Laune. So, und ich habe irgendwann gesagt, pass mal auf, mein Freund, jetzt reicht sogar mir, ja, jetzt will ich mal irgendwie so. Und er hat auch geflucht, also der ist ja sowieso gerne zornig manchmal, so, dann ist das irgendwie für ihn ein wichtiges Gefühl. Und dann hat er auch so rumgeflucht und scheiß Arsch und sowas alles. Dann habe ich gesagt, pass mal auf. Also ich möchte das nicht. Ich finde das ein bisschen inflationär gerade. Dann habe ich verschiedene Taktiken ausprobiert. Ich kann berichten, dass Taktik Nummer 1 nicht funktioniert hat. Ich kann niemandem dazu raten. Und zwar habe ich dann gedacht, ich bin ganz schlau. Ich lasse ihn jetzt mal eine Minute alle Kraftausdrücke sagen, die er kennt. Und danach ist Schluss.
Damit er das aus seinem System kriegt.
Das Problem war aber, der hat sich so in Rage geredet, der konnte nicht mehr aufhören. Der war dann richtig im Flow. Ne? Der hat dann immer weitergegeben. Also das war schon mal nicht gut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte, dass er jetzt sich, also er darf ja ruhig schimpfen, wenn er wütend ist. Aber ich möchte, dass er diese ganz Klo-Wörter nicht mehr benutzt, ne? Und ich möchte nichts mit Scheiße und auch nichts mit Arsch hören und auch nichts mit Kacka, weil das ist ja dann immer die Aushilfsscheiße. Das dann immer gesagt wird. Also blöde Kackwurst wurde sich gerne beschimpft bei meinen Kindern. Bei den Kleinen, als sie noch kleiner waren, jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich immer gesagt, denk dir doch mal neue Wörter aus. Und dann war der aber irgendwie so über irgendwas so empört, bei irgendeiner Gelegenheit hatte aber im Kopf, er soll jetzt nicht Scheiße und Kackwurst sagen. Und dann hat er uns beschimpft alle und hat gesagt, ihr Pipi-Trinker. Das finde ich persönlich auch ein sehr schönes Wort, das ich in mein Repertoire aufgenommen habe.
Pipi-Trinker sind eine gute Alternative.
Obwohl ich ehrlich gesagt nicht wissen möchte, wie er drauf gekommen ist.
Ich weiß noch, dass Lucy abends irgendwann im Bett lag. Da war die noch ganz klein und sprach wirklich noch so ganz schlecht eigentlich. Und dann habe ich ihr irgendwas erzählt, was nicht so schön war, was nicht geklappt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr was. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, es darf es nicht sagen, es darf es nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, was darfst du nicht sagen? Und sie, scheiße Mama.
Wie süß. Ich darf es nicht sagen. Das ist echt süß.
Ja, nee, aber ich überlege gerade, womit beschimpfen sich eigentlich meine Töchter? Die sagen immer Bitch zueinander. Das finde ich ja, auch total doof.
Das machen meine auch. Da gehe ich, also was heißt, ja, durchaus.
Aber ich mache das aus Versehen manchmal auch schon.
Wehe dir.
Ja, doch.
Fräulein.
Fräulein.
Ich müsste das nicht hören von dir.
Nein, aber ich meine das natürlich dann nicht ernst, dass mit so einem Augenzwinkern.
Ja, weißt du? Aber ich finde das immer so, also ich hatte die Alterskohorte meiner großen Tochter, die nennen sich ja untereinander auch so und das soll ja auch noch irgendwie cool sein. Ja, die sagen dann zueinander so, I'm in the best bitch. Wenn ja, ich mal sage, ihr eigentlich von Sinnen.
Schlimm.
Das ist ungefähr so, wie wenn erwachsene Frauen sich selber als heiße Muschis bezeichnen. Das finde ich auch bescheuert.
Oh, Anna.
Ja,
selbst. Da berührst du ein Thema. Ja.
Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Selbstachtung, Selbstachtung.
Es gibt ja Selbstbeachtung selbst und ja, Präsentationen von Frauen nach außen will man, naja gut, das ist wirklich eine Welt für sich. Also Anna hat mir da vorhin was gezeigt.
Oh. Ich habe damit Schwierigkeiten, das sage ich jetzt mal so vorweg, bevor wir darüber sprechen.
Ich kann das nicht leiden. Keine Klasse und es geht auch nicht nur um Sex im Leben.
Nee, und es geht auch, und ich finde es auch nicht okay, das versuche ich nämlich dann meinen Töchtern, also und meinem Sohn, also meinen Kindern überhaupt zu sagen, dass in dem Moment, wo du das benutzt, also wo du tatsächlich das Wort, was sage ich immer, wisst ihr, was das heißt? Also was das eigentlich heißt? Ne, was ist die Bedeutung von Bitch oder immer Ho? Also was soll denn das?
Ja.
Es ist doch nicht lustig. Also dann versuche ich da irgendwie mit ihnen drüber zu reden und sage, das darf man doch nicht vergessen. Also, und das ist das. Das wird so verharmlost. Es wird so normal, ja. Und gleichzeitig ist das halt einfach ein diffamierendes Wort. Das kann man einfach mal so sagen. Für Frauen.
Ja.
Und da habe ich ein großes Problem und ich sage das immer, ich möchte nicht, dass ihr so sagt, lieber Pissflitsche. Oder sag doch Pipi-Trinker. Oder sowas.
Das ist auch genderneutral. Ne?
Ja, Arschgeiger auch.
Ja, stimmt.
Ja, das finde ich wirklich echt einen Unterschied. So.
Sagt man eigentlich Gender oder Gender? Was sagst du?
Gender.
Gender.
Gender, Alter.
Gender.
Ja, schwierig. So, jetzt sind wir mit dem Fluchen schon wieder.
Wir haben eine Stunde jetzt diesmal. Die letzten beiden waren ja ein bisschen kürzer und knackiger.
Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde. Wir hören jetzt auch auf.
Ich weiß gar nicht, ob das geht, dass ihr uns eure Lieblingsschimpfwörter
und unser Account gesperrt. Aber genau. Lustig wär's. Wir können das ja mal versuchen, wie weit wir damit kommen.
Nicht, dass sie das alles weglöschen da. Ihr könnt ja ein paar Sternchen und
dazwischen einmal machen oder so Space.
Genau.
Oder Unterstrich.
Und wir möchten euch noch bitten, ich habe jetzt nämlich mehrere Podcasts angehört, andere, die Konkurrenz, man muss ja die Konkurrenz kennen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir viel zu wenig Werbung für uns machen. Und deswegen möchte ich euch, jetzt Anna möchte das nicht, die hat ein Problem damit, hat sie gesagt.
Das stimmt, so habe ich das nicht
gehört. Ich möchte euch dazu auffordern, dass ihr bitte gerne kommentiert auf Instagram oder auch auf Soundcloud. Da kann man nämlich auch unter den einzelnen Episoden unten drunter kommentieren. Da haben wir auch tatsächlich manchmal noch Zusatzinformationen versteckt, zum Beispiel Links von Dingen, über die wir gesprochen haben, gibt es auch bei der einen oder anderen Episode. Und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet auf Soundcloud und uns auf Instagram folgt. Aber das machen ja sehr viele von euch schon. Wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr über Feedback und Kommentare.
Ja, sehr.
Wenn euch der Podcast gefällt, dürft ihr uns auch gerne verlinken und weiterempfehlen.
Ja, was ja schon auch manche Leute jetzt gemacht haben tatsächlich. Was uns immer sehr, sehr freut. Es macht uns, wie gesagt, 10. Folge, tada. Es macht uns sehr viel Spaß.
Tü-tü.
Genau. Wir bräuchten echt so Knöpfe wie Stefan Raab früher. wo ja, man so draufdrückt.
Lass dir doch mal sowas so, nee, bauen von deinem Mann. Kann er sowas nicht?
Nee, das kann mein Mann, aber mein
oder
Bruder.
Oder dein Sohn. Dein Bruder.
Ja. Mein Sohn kann das noch nicht. Wer weiß, ob der das jemals lernt, aber mein Bruder könnte das.
Obwohl, wir hatten doch, dein Sohn hatte doch letztens so eine App, wo man immer irgendwie so...
da konnte so man sagen, das und Horn und so. Ja, die Peitschen-App.
Ja.
Die habe ich sogar auch. Die hab, weißt du, woher ich die habe? Auch von Clara. Mensch, von Clara lernt man die besten Sachen, sehe ich schon.
Clara, Fräulein, ja. Taste-Sheriff. Mm, ne? Also genau. Hier, wenn jemand für sich fragt, was für eine Clara ist denn das eigentlich? Grüße nach Hamburg.
Nach Hamburg.
In Hamburg.
Genau. So, wir enden mit unserem Lieblingsschimpfwort. Du hast dich immer noch nicht festgelegt.
Nee, ich bin da, ich bin scheiße. Das war jetzt nicht Absicht.
Doch, komm. Alles geskriptet.
Das war keine Absicht. Nein, ich habe kein Lieblingsschimpfwort.
Arschkram. Fandst du gut?
Arschkram. Ja, das sag ich, sagt aber ja nicht ich, sondern meine Freundin. Aber
das heißt ja nicht, dass dir das
gefällt. Soll ich das zu meinem neuen Signature-Schimpfwort machen?
Ja, also wir können ja mal versuchen, wie weit wir damit kommen. Schreibt uns doch mal eure Lieblingsschimpfwörter oder Flüche in die Kommentare. Und wenn euch das zu peinlich ist, könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht schicken. Aber ich finde, wir können alle mal blank ziehen. Immer erzählen, was wir... Und ich finde auch, mich würde auch noch interessieren, flucht ihr, wenn ihr so richtig böse seid, sauer seid, ist das eher so ein Blitzableiter? Oder beschimpft ihr gerne andere Leute? Weil ich finde das, wie gesagt, eben habe ich es ja schon gesagt, sind zwei verschiedene Sachen. Bei dem Beschimpfen von Leuten habe ich nur theoretisch Erfolg. Praktisch mache ich das gar nicht.
Nee, also nur hinter Glasscheiben.
Ja, genau.
Schalldichte
Dinger. So, ich habe ja schon ein paar Schimpfwörter gesagt. Ich halte mich jetzt da raus.
Oder? Ich sage jetzt auch nichts mehr. Das widerstrebt mir.
Wir können noch ein bisschen, wir können noch so zum Abschied noch so ein paar Sachen sagen.
Was denn?
Ich weiß nicht. Du schon ganz schön. Backpfeifengesicht habe ich schon gesagt. Pfannkuchengesicht finde ich auch gut.
Aber das ist ja eigentlich gar nicht so böse.
Doch.
Genannt werden möchte ich so auch nicht.
Das ist ganz böse.
Okay. Hackfresse.
Oh ja. Oh, Hackfresse. Ich mag auch total gerne dieses, wenn man so sagt, über jemanden, der kann sich gehackt legen. Das sage ich so gerne. Das tut richtig gut, das zu sagen.
Wo kommt das eigentlich her?
Das weiß ich nicht. Das habe ich, kenne ich schon immer.
Kann sich gehackt legen.
Und manche Flüche fallen mir auch so nach ganz oder so langer Zeit wieder ein. Ich hatte mal eine Freundin, ich weiß gar nicht, wo die herkam, irgendwo in Deutschland, aus irgendeiner Gegend, die ich nicht kannte vorher. Die hat immer geflucht, Verdorri. Das kannte ich, sag ich, auch nie wieder gehört. Verdorri.
Verdorri. Ja, die Italiener können ja auch so schön fluchen, ne? Da, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Italien gelebt und da kannte ich auch ganz viele italienische.
Ich kenne ein paar spanische
Schimpfwörter, aber da muss man aufpassen. Also da kannst du auch mal Ärger kriegen, wenn du zum Beispiel Cornuto,
ja, das der Gehörnte. Das kenne ich sogar.
Wenn du das irgendeinem im Verkehr hinterher rufst, dann kann auch schon mal passieren. Die haben zum Beispiel zum Glück keine Knarre dabei, so wie die Amis, aber.
Ja.
Kann auch schon
vielleicht haben die Amis deswegen so ein restriktives Fluchverhalten, damit
weil
die
nicht sie immer
gleich abgeknallt werden.
Ja, ich glaube das wirklich.
Hm.
Stronzo, fällt mir jetzt mal rein.
Auf Spanisch gibt es auch ein paar üble. Also, okay, hijo de puta.
Ja.
Ne? Hat meine Oma sogar geflucht, meine
Spanisch. Das hat Emma doch letztes Mal
ja, Fußballständig. Ich habe richtig, ich kriege so richtig, mir geht das Herz auf, ne? Obwohl das ein schlimmer Fluch ist. Aber ich dachte so, ah.
Sapi Arabi, ne?
Okay, mit diesen Worten sogar hier internationale Flüche.
Mhm.
Mhm. Sind wir raus.
Okay, ciao.
Bis bald.